Aufstände und Revolutionen. Während Hitler noch um seine Position kämpft, demonstriert Stalin seine Macht mit äußerster Härte. Die Jahre ab 1928 werden zu einer zweiten Revolution für Russland. Zehn Jahre nach der Oktoberrevolution beschließt Stalin, Industrie und Landwirtschaft radikal zu modernisieren. Seine Maßnahmen gegen die Bauern stellen das Herzstück der Revolution dar. 80% der russischen Bevölkerung leben auf dem Land. Stalin steckt sich folgende Ziele. Erstens die Auslöschung der Großbauern. Zweitens sollen alle Höfe und Kleinbetriebe zu großen Gemeinschaftsbetrieben zusammengelegt werden. In der Öffentlichkeit stellt Stalin seine staatlichen Plünderungen als freiwilligen Prozess dar. Das dritte Ziel besteht in der Ablieferung von Getreide und anderen Feldfrüchten zu staatlich festgesetzten Preisen. Stalin verlangt, die ganze Kampagne bis 1930 abzuschließen. Die Mittel dazu sind ihm egal. Doch die Bauern wehren sich. Sie töten beinahe den gesamten Viehbestand, um ihn nicht der Kolchose übergeben zu müssen. Die Schlachtaktionen sind eine wirtschaftliche Katastrophe, von der sich die sowjetische Landwirtschaft 25 Jahre lang nicht erholen wird. Das erbarmungslose Programm Stalins löst eine Hungerkatastrophe aus. Und das, obwohl genügend Getreidereserven vorhanden sind. Doch die riesigen Getreideberge werden streng bewacht. Lieber lässt Stalin das Korn verrotten, als es den verhassten Bauern zu schenken. In der Presse steht darüber kein Wort. Wer darüber spricht, wird mit 5 Jahren Arbeitslager bestraft. Diese Lager werden vom Geheimdienst mit großer Härte geführt. Die Todesrate ist hoch. Parallel zum Krieg gegen die Bauern wird die Industrialisierung vorangetrieben. Die Arbeiter schuften unter unmenschlichen Bedingungen bei minimalen Löhnen. Ungelernte Arbeiter ruinieren die teuren Maschinen. Ständig bricht die Produktion zusammen. Erst im zweiten 5-Jahres-Plan bekommt die Entwicklung etwas Schwung. Entstehen doch immerhin 1500 Großbetriebe, darunter Stahlkombinate, Maschinenfabriken und Chemiewerke. Diese zweite Revolution Stalins ist eine enorme Kraftanstrengung auf den Schultern des russischen Volkes. Insgesamt finden circa 20 Millionen Menschen durch sie den Tod. Das sind mehr Opfer als an allen Fronten des Ersten Weltkriegs zusammen. In Deutschland glaubt derweil die gesamte Politik fest daran, dass Hitler ein Gefangener des Kabinetts ist und somit harmlos. Ein folgenschwerer Fehler. Nur 2 Monate nach Hitlers Amtsantritt verabschiedet der Reichstag das Ermächtigungsgesetz, das die Regierung mit einer unbegrenzten Machtfülle ausstattet. Gleichzeitig nimmt der Terror der Braunhemden, wie die SA im Volksmund auch genannt wird, zu. Die braunen Horden ziehen marodierend durch die Straßen und liefern sich Schlachten mit Marxisten und verhassten Intellektuellen. Es entstehen die ersten Konzentrationslager, in denen die SA-Schergen das Sagen haben. Die reguläre Polizei bleibt außen vor. Den Brand des Reichstags am 27. Februar 1933 nimmt Hitlers Vize Göring zum Anlass, die Hatz auf die Kommunisten zu verstärken. Mit 2 Notverordnungen werden die Grundrechte der Bevölkerung praktisch ausgehebelt. Die Übergriffe auf Juden und Kommunisten werden von Tag zu Tag schlimmer. Doch genau wie Stalin ist Hitler darauf bedacht, nichts an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Eigens dafür wird ein Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda eingesetzt. Dr. Josef Goebbels kontrolliert ab sofort die Presse, den Rundfunk, Film und Theater. Der letzte Schritt auf dem Weg zum Machtmonopol ist das Gesetz gegen die Neubildung von Parteien vom Juli 1933. Dieses Gesetz erklärt die NSDAP zur einzig zulässigen Partei. Eine Methode, die auch in späteren Diktaturen sehr beliebt sein wird. Hitlers Revolution ist ein relativ langsamer, aber kontinuierlicher Prozess. Die deutsche Gesellschaft wird allmählich umgepolt. Die Gewerkschaften werden unterdrückt. Die Bevölkerung organisiert sich nach und nach in nationalen Bewegungen, wie der deutschen Studentenschaft oder den deutschen Christen. Nach Hindenburgs Tod am 2. August 1934 gehen die Befugnisse des Reichspräsidenten auf Adolf Hitler über. Er wird somit auch Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Er nennt sich nun Führer und Reichskanzler. Soldaten und Beamte müssen nicht mehr auf die Verfassung, sondern vor Gott einen persönlichen Eid auf den Führer des Deutschen Reiches und Volkes Adolf Hitler schwören. Der eigentliche Anfang vom Ende.